Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Nachts im Buchladen, der Literaturpodcast. Wobei ich sagen muss, der Podcast heute ist kein ausschließlicher Literaturpodcast. Es geht um viele Themen, denn mein Gast ist auf vielen Feldern unterwegs und erfolgreich. Joe Bausch, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch.
Die meisten von uns kennen ja Ihr Gesicht als Pathologe im Kölner Tatort, Josef Roth. Dann waren Sie viele Jahre lang der Anstaltsarzt in der JVA in Werl. Und über Ihre Arbeit haben Sie inzwischen zwei Bücher verfasst. Zum einen Knast, das andere heißt Gangster Blues. Jetzt ist es aber so, in Ihrem Hauptjob als Anstaltsarzt sind Sie Ende letzten Jahres in Ruhestand gegangen. Wie fühlt sich das jetzt an? Ist das mehr Zeit für Film und Schreiben oder auch mal gucken, was ich mit der ganzen neuen Zeit anstelle?
Ich denke eher mal gucken, was ich jetzt anstelle. Es ist natürlich schön, dass man jetzt aus dieser täglichen Mühle raus ist, dass ich mehr Zeit habe, alles andere zu machen, was in den letzten 32 Jahren irgendwie zu kurz gekommen ist. Also mehr drehen, mehr schreiben, Dinge machen, die man aufgeschoben hat. Ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass ich das nicht mit der üblichen Hektik und mit diesem Stress alles mache. Drei Jobs parallel.
Ist das denn schon so, wenn die eine Aufgabe weg ist, dass man erstmal das Gefühl hat, da ist mir ein Zahn gezogen worden und da ist jetzt ein Loch und dass man so ein bisschen unruhig wird? So, wo ist die nächste Aufgabe?
Ich war immer unruhig, egal wie viel ich zu tun hatte. Auch selbst wenn ich einen Fulltime-Job hatte als Arzt, habe ich Mitte Januar mich gefragt, mein Gott, wo sind die Anrufe für Drehen und wo gibt's die Nachfrage für Lesetermine oder sowas? Das ist bei mir auf der Festplatte. Also ich bin so einer von der Sorte, ich brauche dauernd was zu tun, sonst geht's mir schlecht. Und Eckhard von Hirschhausen, wir haben uns mal getroffen und länger miteinander gesprochen und er sagte dann zu mir, ja Joe, du gehörst halt eben auch zu der Sorte Mensch. Uns würde man schon als Kinder, würde man uns heute schon Ritalin geben, damit wir das Leben aushalten. Also ich brauche immer was zu tun, sonst fühle ich mich schnell irgendwo unterfordert.
Ich würde gern erstmal noch ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Bevor Sie Arzt geworden sind, sind Sie Schauspieler geworden. Also das war die Ausbildung, die als erstes gekommen ist in der Vergangenheit. Warum haben Sie denn damals den Switch gemacht von der Schauspielerei zur Medizin? Weil das ist ja eigentlich was, wo Leute sagen, wow, das ist doch ein Traumberuf.
Also ich habe ja keine klassische Schauspielerausbildung gemacht. Ich habe ganz am Anfang, kurz nach dem Abitur, ich war gerade 17, habe ich angefangen, Theaterwissenschaften, Germanistik und Politik zu studieren. Nicht auf Lehramt, sondern ich dachte mir, ich werde Fernsehmacher, Journalist, Dramaturg im Theater. Das war so der Plan. Und das Studium war dann ganz anders, als ich das erwartet hatte. Das war unheimlich rückwärtsgewandt. Da ging es um Bühnenbild des 19. Jahrhunderts, um irgendwelche Inszenierungsgeschichten. Aber es ging nicht um lebendiges Theater. Und das habe ich dann eine Weile trotzdem probiert. Ich habe Agitprop Studententheater gespielt, habe mich weitergebildet, weil ich auch wissen wollte, wie ticken Schauspieler. Also habe ich Schauspielunterricht genommen, aber nicht, weil ich auf die Bühne wollte. Ich wollte immer unten sitzen in der sechsten Reihe, also da, wo es sicher ist, und den Kasperköppen da oben auf der Bühne sagen, was sie bitte zu tun haben und inszenieren. Und dann habe ich mich aber irgendwann ganz aus diesem Studium verabschiedet, habe dann beim WDR gearbeitet, weil ich dachte, da wird Fernsehen gemacht, das ist das moderne Theater. Und auch da war ich damals, wir reden von 1971, 72, 73, ziemlich enttäuscht. Und mir kam diese Institution Fernsehen. Es war ja noch vor diesen Goldgräberzeiten. Damals gab es ja gerade mal das erste, das zweite und dann auch die dritten Programme. Und ich habe dann gesagt, nein, das ist nichts für mich. Ich brauche jetzt was irgendwie mich, was zielführend ist. Und habe dann halt letztendlich in die Medizin gewechselt.
Aber nach Fernsehen, also stelle ich mir jetzt so vor, kreativ, vielleicht auch so ein bisschen unkonventionell, wo man unordentliche Arbeitszeiten hat und dann kommt ein Medizinstudium, da stelle ich mir dann doch wieder so, wow, da muss man erstmal sitzen, pauken und büffeln, das ist doch hart, oder?
Das war für mich besonders hart, weil ich hatte ja schon ein paar Jahre das Abitur hinter mir und vieles hatte ich schon vergessen. Und deshalb war es besonders hart. Ich habe mir dann vorgenommen, ich werde erst dann wieder über Theatergänge oder Ähnliches nachdenken, wenn ich das Physikum habe. Und erst als ich das hatte, bin ich zum ersten Mal wieder wirklich motiviert ins Theater gegangen. Das war dann in Bochum und das war die Zeit von Peter Zadek. Also großartiges Theater, wie ich es mir immer gewünscht hätte oder hatte, und offenes Theater für die Zuschauer, für die Menschen. All das passierte dort und ich war natürlich sofort wieder angefixt, wie das halt fast schon zwangsläufig kommen musste und wie ich schon befürchtet hatte. Und ungefähr, wann war das, 81 bereits, habe ich wieder auf der Bühne gestanden, zum ersten Mal.
Das war dann parallel zum Studium, oder wie haben Sie das gemacht?
Während des Studiums, genau, das lief während des Studiums. Heute im Nachhinein frage ich mich, wie habe ich das geschafft? Aber ich war immer schon Spezialist für zwei, drei Sachen nebeneinander. Und ich habe während des Studiums dann tagsüber geprobt, abends auf der Bühne gestanden, meistens drei, viermal in der Woche. Ich habe die Stücke teilweise selber geschrieben oder mitgeschrieben zumindest, die Bühne gebaut. Und alles, was man machen muss, um im freien Theater, was es ja dann später war, irgendwie durchkommen zu können.
Aber die Entscheidung hat sich dann nie wieder gestellt. Als das Studium zu Ende war, war klar, dass es dann auch die Medizin im Hauptberuf, wenn man das bei Ihnen überhaupt sagen kann, sein soll.
Ja, ich musste irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Und zwar ganz konkret weiß ich, dass damals, als Rote Erde gedreht wurde, hier in Nordrhein-Westfalen, da war ich gerade auch so fertig mit dem Studium und fing mich an zu bewerben irgendwo in verschiedenen Krankenhäusern. Und da kam der Regisseur und sagte, Joe, ich hätte dich gerne dabei. Und ich habe gesagt, du, ich bin jetzt gerade nach diesem ist ein heftiges Studium, wo man viel pauken muss und so weiter. Und ich habe es zu Ende gebracht. Und wenn ich jetzt wieder erst Fernsehen mache oder Film mache und mich dann erst in anderthalb, zwei Jahren bewerbe in die Medizin, dann sagen mir die Chefärzte, damals war die Zeit der Ärzteschwemme, die sagen mir dann, okay, machen Sie mal weiter, scheint Ihnen ja besser zu gefallen. Also ich wusste dann. Und ich habe dann in den sauren Apfel gebissen und habe dann nicht mitgemacht. Alle, die dabei waren, haben danach eine ordentliche Karriere hingelegt, muss man sagen, als Schauspieler. Aber ich habe sie noch gegönnt und ich bin halt dann erstmal in die Medizin gegangen und habe aber dann auch regelmäßig weniger, mal mehr Fernsehen gemacht.
Dann waren Sie ganz, ganz lange in der JVA in Werl. Und wenn ich mir vorstelle, was man als Mediziner machen kann, dann kommt ja irgendwie meinetwegen bei meiner Oma immer die klassische Vorstellung von dem Professor Wusso von der Schwarzwaldklinik. Schön, weißer Mantel, alle sind nett, hat eine schöne Klinik und so. Und Sie sind dahin gegangen, wo ich jetzt denken würde, wo es auch noch ein bisschen mehr wehtut, oder?
Naja gut, das war ja, dass es so lange werden würde, das war ja nicht geplant. Ich habe mich damals beworben in verschiedensten Krankenhäusern, natürlich dann in der Region. Ich wohnte ja damals in Bochum, Essen, Witten, Hattingen in dieser Ecke. Und da hatte ich auch Theater gespielt und ich habe mich beworben in verschiedenen Krankenhäusern. Teilweise kannte ich sogar die Oberärzte oder die Chefärzte, weil sie Zuschauer in unserem Theater in Hattingen waren, in der Schulenburg. Und die haben dann gesagt, Joe, wir haben die so viele Leute nackt auf der Bühne gesehen, jetzt geh erst mal ganz woanders hin. Und das ist nicht gut im Augenblick, wie auch immer. Und dann bin ich zunächst in die Privatklinik gegangen. Das war toll, hat auch Spaß gemacht und wurde auf Umwegen über Werl dann auch für das Justizkrankenhaus in Frontenberg angenommen. Nebenbei halt immer noch auch Werl bis 1992 etwa. Und da musste ich mich entscheiden. 1992 gab es im Juni eine Geiselnahme in Werl, wo ich nicht beteiligt war. Ich hatte Stand gerade in Frontenberg im OP. Und danach gab es schon auch eine Weile Gedanken bei mir, will ich das machen, lasse ich das sein? Weil meine Tochter war gerade zu diesem Zeitpunkt halt eben 3 Jahre alt geworden. Und da fühlt man eine andere Verantwortung, hat auch ein anderes Sicherheitsbedürfnis. Aber letztendlich habe ich mich dann entschieden, Beamter zu werden. Erstens konnte ich so weiter auch Theater und Fernsehen und Film machen.
Weil geregelte Arbeitszeiten und weil Beamter.
Naja, weil geregelte Arbeitszeiten, also wo man weiß, du hast keine Praxis, hast einen Job, der fängt morgens um 7:30 an und um 4 oder man kannst du nach Hause gehen oder du hast normalen Urlaub und du hast keine Praxis in der Backe.
Also die Fernsehsachen liefen immer nebenbei. Wann kam denn der Kölner Tatort dazu? Das ist ja das, wo man sie heute mit verbindet und wo man sagt, daher kenne ich das Gesicht.
Da bin ich dazu gekommen 1996, meine ich, ja. Der wurde dann gesendet 97, das war der Tatort Manila, der legendäre Tatort Manila. Da rief mich ein Produktionsleiter an und der wollte eigentlich von mir, weil er mich persönlich kannte, wollte von mir eigentlich nur Ratschläge haben, wie diese Figur eines Gerichtsmediziners, der da eingeplant war, was der dem Schauspieler, den er sich da überlegte zu suchen, was der dem sagen kann, was sollte der tun, was sollte der machen. Und während des Gesprächs, wo ich ihm erklärte, was man da sehen könnte und was man da machen könnte und was man da spielen könnte, sagt er irgendwann zu mir, okay Joe, es ist eine ganz kleine Nummer, will ich dir eigentlich gar nicht anbieten, aber du würdest mir einen Gefallen tun, wenn du es machst, weil wenn ich das alles jetzt nochmal weitergeben muss, ist alles zu kompliziert, bitte tu mir einen Gefallen und mach das. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Und da war ich zum ersten Mal im Tatort Köln. Das war der dritte Kölner Tatort von Klaus und Dietmar. Ich befürchte bis heute, die hatten auch so im Hinterkopf, also der Produktionsmensch dort, dass er sich dachte, na gut, es geht vielleicht mit dem ganzen Team auf die Philippinen. Tropisches Land, da ist es nicht schlecht, auch einen Arzt dabei zu haben oder sowas, wenn man ihn dann schon hat und kennt. Aber egal, ich habe das damals gespielt, er hatte noch gar keinen Namen, die Figur, und ungefähr, dann war ich noch 6-7 Mal dabei, immer wieder, der Nächste, der Nächste, der Nächste. Und dann sagte Dietmar Bär irgendwann mal, ja, ich sage immer nur Doc zu dem, also wer soll das, hier hat jeder einen Namen, ich will jetzt, dass der einen Namen bekommt. Und dann wurde halt von irgendjemandem passend zur Rolle gesagt, der heißt halt Josef Roth. Und ja, seit dieser Zeit bin ich dabei. Ja, insofern sage ich immer, okay, die Rolle hat mich gefunden und ich die Rolle, und die hat halt eben auch aus verschiedenen Gründen ganz gut gepasst.
Und wenn das bei Ihnen eigentlich immer so, sagen wir mal, ein schönes, bezahltes, mehr oder weniger Hobby war, wie umfangreich kann man sich das denn vorstellen? In Ihrer Rolle 2-3 Köln-Tatorte gibt es im Jahr, wie viel Zeit investiert man da?
Ich habe das nie als Hobby empfunden, weil ich immer gesagt habe, okay, also es nutzt mir nichts, wenn ich in Köln als Schauspieler versage, kann ich nicht sagen, Leute, ich bin ein toller Arzt. Also, und wenn ich als Arzt in Berlin versage, kann ich nicht sagen, Leute, aber ich kann toll spielen. Ja. Da musst du schon liefern oder so. Mir war aber immer auch klar, dass ich natürlich das große Glück habe, in dem Schaufenster der ARD auftreten zu dürfen. Und das ist halt einfach eine sehr, sehr angenehme Freundschaft mittlerweile zu Klaus und Dietmar über das Drehen hinaus, weil wir auch fast genauso lange, wie wir uns kennen, ein gemeinsames Projekt haben oder mehrere gemeinsame Projekte mittlerweile auf den Philippinen. Kampf für Kinderrechte und Unterstützung für Kinder, die Missbrauch von Prostitution geworden sind und. Wir fahren gemeinsam immer wieder auf die Philippinen. Wir fahren gemeinsam nach Afrika. Wir haben hier Projekte in Deutschland, wo wir gemeinsam für gutes Geld und aus karitativen Gründen auftreten. Und das verbindet halt eben letztendlich auch mehr als das Drehen alleine.
Ja, und als wenn das nicht genug wäre, haben Sie dann noch 2012 angefangen zu schreiben, beziehungsweise 2012 ist Ihr erstes Buch erschienen. Ich denke mal, wenn man so viel Zeit mit Job und nebenbei noch Schauspielern verbringt, dann hat man jetzt auch nicht jeden Tag Zeit, noch eine Stunde zu schreiben. Das war ja wahrscheinlich auch noch ein langer Prozess, nebenbei so ein Buch geschrieben zu bekommen, oder?
Na klar, also der Initialzündung zum Schreiben hat letztendlich auch wieder ein Freund, guter Bekannter, gegeben, der hatte ein Buch geschrieben, Volker Mauersberger hatte ein Buch geschrieben, Kalte Wut, und er bat mich doch, dass ich den Text lese, wenn wir zu gemeinsamen Veranstaltungen gehen, Lesungen, Vorträge, also er erläutert, warum, weshalb, weswegen, und ich lese die Textpassagen. Und kurz davor hatte ich beim Mord am Hellwig auch schon angefangen, verschiedene Autoren zu lesen, weil ich dazu eingeladen wurde. Und irgendwo hatte ich das Gefühl, mein Gott, also entschuldige mal, ich habe früher Theaterstücke gespielt und geschrieben und selbst gespielt. Jetzt will ich auch eigene Texte haben. Ich will mein eigenes Buch da liegen haben. Und die Idee dazu gab es schon länger, aber die Initialzündung fehlte. Und als die dann kam, gut, dann habe ich meine Literaturagentin irgendwie auf den Weg geschickt und die kam zurück und sagte, hey, es sind so viele Verlage, die unbedingt das Buch von Bausch haben wollen. Es ist Wahnsinn. Und dann stehst du da im kurzen Hemd und musst liefern. Und das habe ich dann getan.
Und ich habe immer gedacht, weil ihr erstes Buch ja auch wirklich eher ein Sachbuch ist und auch angelehnt ist an den Klinikalter, dass das so eine Art Verarbeitung auch dessen war, was Sie da in der Klinik erlebt haben.
Na gut, Verarbeitung, glaube ich, war das weniger. Ich hatte nicht das Bedürfnis, ich muss was verarbeiten, sondern ich hatte mittlerweile gemerkt, dass man das erzählen muss. Also dass man, ich hatte viele Fernsehteams bei mir gehabt bis dahin, die über mich berichtet haben, über meine Arbeit berichtet haben. Natürlich immer nur 10 Minuten, 15 Minuten. Das längste war mal menschenhautnah, über 45 Minuten dann immerhin und so weiter. Also ich merkte, das, was ich da tue und wie ich das mache und wo ich das mache, das hat mediale Aufmerksamkeit. Und ich wusste aber immer, okay, die Kamera oder das Interview wird niemals alles erzählen. Ich war bis dahin schon in vielen Talkshows gewesen, habe mich da immer wieder verbreiten können, aber natürlich nie so ausführlich und nie so explizit und so viel in die Tiefe, wie man das mit dem Buch kann. Und als dann ein Verlag sagt, wir wollen Ihr Buch und haben mich dafür noch ordentlich bezahlt, war natürlich dann klar, mache ich. Und vom mache ich bis zum fertigen Buch dauert es immer eine Weile. Da geht man durch Höhen und durch Tiefen, weil es ist natürlich etwas, da bist du alleine.
Und da ist vor allen Dingen erstmal das leere Blatt, ne?
Und da ist das leere Blatt und du weißt, du sollst knapp 300 Seiten mindestens abliefern und dann überlegst du und guckst und irgendwann klappt's. Und ich war natürlich dann unheimlich gespannt, weil bei einem Buch kannst du nicht sagen, oh, ist nicht mein Drehbuch gewesen, es ist der Schnitt ist blöd, die Regie war nicht gut. Das ist 1:1, das hängt da und hat da klebt da eine Fresse drauf. Und dann ist es Daumen hoch oder Daumen runter. Und als es dann bereits, glaube ich, nach 8 Tagen oder sowas auf der Spiegel-Bestsellerliste war und sich da immerhin 7 Monate gehalten hat, da war ich natürlich überglücklich, weil das ist nicht planbar, das ist nicht absehbar, das ist, passiert dann halt.
Ist das ein anderer Stolz, als wenn man eine gute OP geleistet hat oder ein Tatort über den Fernseher flimmert und man sich selbst sieht und Leute sagen, cooler Tatort?
Es ist nochmal was ganz anderes. Wenn du eine tolle Operation gemacht hast, bist du glücklich, weil du hast gut gearbeitet und der Patient erfreut sich dann am Ende einer besseren Gesundheit als vorher. Das macht einen schon glücklich und stolz, wenn du ein geiles Theaterstück gespielt hast, was gut angekommen ist, wo du gute Kritiken bekommst. Das ist auch schon mal etwas. Und da leben wir von und da leben wir für. Und aber wenn du dann halt erstmal so ein Buch geschrieben hast, was sozusagen alleine deins ist, für das du rundweg verantwortlich bist, vom Bild auf dem Cover bis zum Umschlagtext, dann ist das nochmal, und es geht in die Öffentlichkeit, es wird ja dann, es ist, man kann es zerreißen, man kann es gut finden, man kann alles damit machen. Das hat nochmal eine besondere Qualität und deshalb war ich unheimlich glücklich, dass es dann so gut angekommen ist und dass ich tatsächlich damit fast 5 Jahre unterwegs war, von Sylt bis runter nach Bad Tölz und von Südsachsen bis nach Aachen. Also ich habe, glaube ich, 250 Lesungen abgehalten. Und der Response des Publikums ist ja auch eine abendliche Belohnung nochmal für deine Live-Performance, für deinen Auftritt und deine Lesung.
Und ist das dann der Druck oder, weil es so schön ist, das Verlangen, deshalb auch noch ein zweites zu schreiben?
Auch, gar keine Frage. Wenn du dann irgendwann mal sagst, oh Gott, jetzt, ja, du hättest weniger Lesungen halten sollen, sondern hättest dich hinsetzen sollen und schreiben. Und irgendwie war der Verlag auch immer hinter mir her, so spätestens nach 2 Jahren haben die gesagt, ja, wie sieht's denn aus? Noch ein Buch. Ich habe dann gesagt, naja gut, also Knast 1, Knast 2, Knast 3, so wird's nicht laufen. Aber irgendwann mal war so ein Punkt, wo ich sagte, es gibt noch so viele Geschichten, die ich noch nicht erzählt hatte im ersten Buch oder die zwischendurch halt sich ereignet hatten oder Gestalt angenommen haben. Jetzt ist einfach genug Stoff da. Jetzt kommt auch etwas, was anders ist als das erste Buch, weil es nur noch Geschichten sind, die erzählt werden. Es liest sich anders, es fühlt sich auch anders an. Und jetzt ist der Punkt, jetzt kannst du es machen. Und
ich glaube, der Unterschied ist doch, Knast waren Gefängnisgeschichten, wie sie passiert sind oder eher auch sachlich. Und jetzt ist das Fiktionale dazu gekommen im Gangsterblues. Macht man sich da nicht sogar noch mehr nackig, wenn man dann so eine Geschichte auch erfindet?
Naja, ich musste ja schon beim ersten Buch. Das erste Buch war ja so gebaut, dass ich Sachverhalte beschrieben habe, wie Gewalt im Gefängnis, Sexualität im Gefängnis, Fluchten, das System des Misstrauens und. Und habe dazu Geschichten erzählt, ähnlich wie man das halt eben, sage ich mal, so Fälle. Da musste ich ja auch schon Figuren verfremden, ich musste sie anonymisieren, gar keine Frage. Also das war schon bekannt und das kam beim Verlag und auch bei den Lesern sehr gut an. Und einige haben gesagt, ja, noch mehr Geschichten halt. Also das Feld war geöffnet und beim zweiten Mal war es natürlich noch so, dass ich auf den ganzen Sachzusammenhang weitestgehend verzichten konnte. So nach der Devise, lest das erste Buch und kauft das zweite oder am besten beide, dann wisst ihr Bescheid, von was es geht. Aber ich hatte natürlich, die Latte lag höher im Hinblick auf das Fiktionalisieren von Geschichten, dass man halt aus zwei oder drei oder vier verschiedenen eine bauen musste, um halt eben der Schweigepflicht gerecht zu werden, um halt dem Beamtengeheimnis gerecht zu werden, um diesen ganzen Anforderungen gerecht zu werden, die es natürlich an einen Arzt gibt. Aber ich habe irgendwann mal mit Ferdinand von Schirach gesprochen.
Der Name schwirrt mir die ganze Zeit im Kopf rum, weil das ja schon auch eine Literaturform ist, die ihrer sehr ähnelt. Oder beziehungsweise dadurch, dass er auch wahre Geschichten schreibt.
Genau das. Und wir trafen uns zufälligerweise in der Talkshow in Berlin beim RBB und hatten Gelegenheit, uns auszutauschen. Und dann habe ich gedacht, wie machst denn du das? Und dann sagte er, natürlich hat er das gleiche Problem auch, dass er keine Mandanten verraten darf, dass er nicht irgendwie muss zusammenhängen. Und das hat mir Hoffnung gegeben, weil ich habe gesehen, es geht. Man muss halt gucken, dass es geht. Und das hat mir damals sehr viel Mut gegeben. Also, weil sonst hätte ich die Sorge gehabt, mein Gott, also es nutzt ja nichts, wenn es nach kurzer Zeit aus dem Verkehr gezogen wird oder weil es beklagt wird oder weil einer sagt, nee, meine Geschichte war aber anders und warum erzählt der die und so weiter und so fort. Also hatte ich die Möglichkeit, das so zu machen. Es war von Anfang an klar, es werden keine rein fiktionalen Geschichten sein. Das wäre einfacher gewesen, gar keine Frage. Und insofern habe ich auch diese Form gewählt. Und bis jetzt, das ist ja jetzt alles seit 7 Monaten am Start.
Hat sich noch keiner beschwert?
Hat sich noch keiner beschwert. Ich habe manchmal Zuschriften bekommen von einigen, die gesagt haben, haben sie ja Teile meiner Geschichten irgendwie verwertet, geschickt gemacht oder sowas. Ja, also die intimen Kennervermögen, die Sequenzen zu erkennen. Andere sind überrascht und sagen, da wusste ich noch gar nichts von, dass das passiert ist, weil es halt eben nicht so passiert ist, aber so hätte passieren können. Also das ist natürlich immer auch ein Spagat über der Klinge, das so hinzukriegen.
Und aber ich glaube, solange man da keine Beschwerden bekommt und keiner sagt, ey, das ist meine Geschichte und ich wollte das gar nicht so, dann haben sie doch alles richtig gemacht, oder?
Naja, es gab ja klar, ich denke mal toi toi toi, dass ich das alles richtig gemacht hätte. Klar, manche Geschichten hätten noch mehr gewonnen, wenn man sie so hätte erzählen dürfen, wie sie gewesen sind. Andere Geschichten sind besser geworden, als sie in Wirklichkeit gewesen sind, weil meine Einfälle dazu oder wie ich finde, dem Ganzen nochmal dramaturgische Wendungen und Veränderungen geben. Whatever. Also das ist Ich habe auch Response von sowohl von Gefangenen als auch von Bediensteten, die so zu mir kommen, so, ich hätte gerne noch eine Signatur von ihm. Okay, und das ist jetzt sogar gelungen, also das ist jetzt auch seit einigen drei Monaten sich auch in der Bestsellerliste bewegt hat. Das ist immer toll, man ist ganz stolz, wenn vorne dann von der Verlagsseite schon draufgeklebt wird, Spiegel Bestseller. Da habe ich zumindest die Latte, die das erste Buch ja übersprungen hat, die habe ich dann auch genommen. Das ist beruhigend, weil das Schlimmste ist immer das zweite Buch. Wenn das erste erfolgreich gewesen ist, das zweite einfach nur die Hölle.
Heißt das denn dann, das dritte kommt schneller oder jetzt können Sie es noch ein bisschen länger genießen, ein zweites zu haben?
Nein, ich denke, das dritte kommt schneller aus einem ganz einfachen Grund, weil ich natürlich irgendwie viel zu erzählen habe, dass es jetzt schön ist, dass ich halt eben nicht morgens erst noch 6, 7 Stunden, 7,5 Stunden Sprechstunde machen muss. Ich kann mich jetzt konsequent hinsetzen, weil jeder kann sich vorstellen, wie heftig das ist, wenn du immer wieder halt eben neu den Anlauf nimmst, abends nach einem langen Tag wieder dich in den Tunnel zu begeben des Schreibens und des Veränderns und dann in dieser Realität versuchst zu bleiben, solange es geht. Und am nächsten Tag wirst du wieder von dem Alltag eingeholt und musst da liefern. Also das glaube ich, ich stelle es mir jetzt leichter vor, weil, na gut, einer von 3 Jobs ist jetzt definitiv erstmal weggefallen oder wird zumindest entspannter werden. Das macht mich auch hoffnungsvoll, dass ich das nächste halt eben schneller auf die Kette kriege als beim letzten Mal. Und das Geile ist natürlich auch, wenn man das große Glück hatte, dass die ersten beiden für den Verlag auch erfolgreich gelaufen sind, dann darf man auch ein drittes, und bei dem dritten darf man dann auch Sachen machen, die vielleicht gar nicht am Anfang so im Blickfeld des Verlages oder von einem selbst gestanden sind. Da wird halt auch, sagt man, okay, das ist jetzt auch eine Marke, der verkauft sich, und wenn der halt eben jetzt mal nicht über Gefängnis schreibt und nicht nur über Verbrechen schreibt, dann ist das vielleicht auch etwas, was erfolgreich sein kann, weil sonst kriegst du keine Chance, sowas zu machen.
Und zwischendurch noch ein paar Lesungen auf Sylt und am Tegernsee?
Überall. Ich bin gerne auf Lesereisen unterwegs, weil das, man immer wieder an verschiedenen Ecken verschiedenes Publikum trifft und immer wieder gucken muss, dass man den Abend irgendwie wuppt und die Menschen überzeugt. Und wenn das gelingt, manchmal gelingt es schnell und manchmal denken, Gott, heute sind die überhaupt nicht, die kriegst du alle nicht, und am Ende fliegt die Hütte das Dach hoch vor Applaus, wo man denkt, vorweg, bis 2 Sekunden vorher denkt man noch, das war nix heute Abend. Und also man lernt unterschiedliche Menschen kennen aus unterschiedlichen Regionen mit unterschiedlichen Verhaltensweisen und Reaktionsweisen und auch Sichtweisen manchmal, und das ist einfach spannend, und ich liebe halt die Performance auf der Bühne. Das ist halt eben nochmal etwas, was dem Schauspieler zugutekommt, ne? Dass man in dieser One-Man-Show irgendwo auch dann sagen kann, okay, den Applaus muss ich mit niemandem teilen.
Wann gibt es den nächsten Köln-Tatort?
Der nächste, wann er gesendet wird, weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwann nach der Sommerpause haben wir wieder einen, der gesendet wird. Und wir machen dieses Jahr dann noch 2.
Bis dahin wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Spaß auf Lesereisen und Muße am Schreibtisch.
Ganz lieben Dank. Dankeschön.
Ja, und das war schon wieder von mir für heute. Ich danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder in 2 Wochen bei Nachts im Buchladen.